Wir sagen immer, jedes Investment hat einen Impact oder eine gewisse Wirkung. Wir müssen nur wissen, ist das positiv oder negativ? Und momentan bei einigen Investments ist sie oft negativ. Wir wissen es noch nicht oder haben uns dann darüber noch nicht so gut Gedanken gemacht. Und das ist auch ein Thema, wo wir ansetzen möchten, wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, darüber nachzudenken, welche Wirkung hat denn mein Geld überhaupt und wie kann ich das beeinflussen?
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
Oliver Kuschel
freuen wir uns heute darauf, mit zwei ausgewiesenen Expertinnen über neue Wege im Impact Investing zu sprechen. Unser Thema? Mit Impact Investing den Wandel unterstützen, was unser Geld bewegen kann. Oliver, magst du unseren ersten Gast vorstellen?
Ja, das mache ich gern. Und unsere erste Gästin des heutigen Tages hat im schönen Zürich studiert und dann ihren Weg als Portfolio-Managerin für die Deutsche Bank und als Private Wealth Managerin für eine große Privatbank dann zu einer Institution gefunden, die zugegebenermaßen sehr extraordinär ist. Da werden wir später noch einiges zu hören. Dort ist sie jetzt bei 6 Jahren, und zwar bei Tonic. Und das ist eine globale Gemeinschaft von Vermögenseigentümern, die eine tiefere, netto positive Wirkung erzielen will und über das ganze Kapitalspektrum hinaus. Und da wird uns unser Gast natürlich noch einiges zu erzählen. Sie leitet dabei auch das 100%-Netzwerk. Und das ist eine Gruppe von vermögenden Menschen, die ihr gesamtes investierbares Vermögen und ihr Leben wertorientiert ausrichten, in Klammern wollen. Ja. Und wir freuen uns ganz besonders, heute Christine Siegel bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christine. Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank, Dirk und Oliver, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Auch unser zweiter Gast möchte positiv wirken und hat sich nichts Geringeres zum Ziel gesetzt, als das Investmentgeschäft zu revolutionieren. Angefangen jedoch hat alles ganz anders. Er schrieb seine Doktorarbeit über maschinelles Lernen, einen Themenkomplex der künstlichen Intelligenz, arbeitete bei Microsoft, Deutsche Telekom und T-Systems, verantwortete dort Themen rund um die Bildung, Innovationen und Startups. Dann aber erhielt er einen Ruf als Professor für Technologie und Innovationsmanagement an Deutschlands größter Hochschule, die International University, wo er später gar zum Rektor gewählt wurde. Schließlich jedoch die große Veränderung in seinem Leben, die Gründung der Capacura GmbH, einem Unternehmen, welches allen Menschen ermöglicht, in Startups zu investieren. Damit möchte er das Investmentgeschäft demokratisieren, ein mutiger Schritt in die Höhle der Löwen. Doch das ist ihm nicht genug, denn Capacura legt vom Staat weg einen besonderen Schwerpunkt auf solche Firmen, die die Welt in Bezug auf Gesundheit, Bildung und Umwelt verbessern wollen. Und um dies zu erreichen, setzt der gelernte Informationstechniker konsequent auf die Digitalisierung von Prozessen. So können außergewöhnliche Startups schnell erkannt, Kosten reduziert und Investitionen auf viele Schultern verteilt werden. Herzlich willkommen, Ingo Dahm von Capacura. Schön, dass du dabei bist, Ingo.
Ja, auch von mir. Danke für die Einladung an euch.
Ja, Christine, und beginnen wollen wir gerne mit dir. Ich habe ja auch schon kurz skizziert, wie dein Weg ausgeschaut hat. Und jetzt bist du bei Tonic, einem, wie ich schon sagte, extraordinären Unternehmen aus ganz bestimmten Gründen. Und das Thema Impact Investing treibt uns ja hier bei der Impact Factory in Barentropia auch um. Wie hat es bei dir angefangen, dass sich der Impact- und der wirkungsorientierte Virus infiziert hat? Und was hat dann letztendlich den Schritt bewirkt, von der dunklen Seite der Macht, ja, Private Banking hin zu Tonic zu wechseln?
Ja, super, vielen Dank. Schön ausgedrückt. So würde ich es tatsächlich selbst auch ausdrücken. Also ich würde sagen, bei mir war das so ein bisschen klassisch. Ich hatte tatsächlich, genau in der Finanzkrise bin ich fertig geworden mit dem Studium und war natürlich nicht die ideale Zeit, um anzufangen in der Finanzbranche, aber war dann tatsächlich doch da für mehrere Jahre und grundsätzlich hat es mir auch relativ gut gefallen, was ich dort gemacht habe. Also ich habe auch da schon mit vermögenden Privatpersonen zusammengearbeitet und eben im Portfolio-Management ihnen quasi ja die Portfolios gemanagt und auch eben erklärt, in was wir da investiert haben. Also grundsätzlich das ganze Finanzielle hat mir gut gefallen, aber ich dachte mir immer, im Endeffekt verändere ich jetzt nur Zahlen auf dem Computer. Ich habe eigentlich keine richtige positive Wirkung, keinen positiven Einfluss. Und neben der Arbeit her hab ich immer oft als Volontär gearbeitet, mit behinderten Jugendlichen so zum Beispiel oder Älteren. Und ich dachte mir immer, ich verbringe so viel Zeit an der Arbeit, wie könnte ich das dann irgendwie verbinden? Weil ich habe ja nur so und so viel Freizeit oder eben Urlaub, den ich auch zum Teil dafür verwendet habe, eben anderen zu helfen, wo ich mir dachte, wie könnte ich das irgendwie miteinander verbinden? Und damals hatte ich so ein bisschen von Sustainable Investing gehört, aber noch nicht so richtig von Impact Investing. Und damals war es so, dass ich auch gerne nochmal meinen Master machen wollte und bin dann dafür in die USA nach San Francisco gegangen und habe dort mein MBA gemacht. Und über die Zeit hinweg, auch durch meine Teammitglieder, die zum Teil aus Venezuela und aus anderen Ländern in Lateinamerika kamen, habe ich mich dann so Richtung Social Entrepreneurship bewegt. Dass wir da auch an einigen Projekten zusammengearbeitet haben und da hat es mich dann so richtig gepackt, wo ich gesagt habe, ja, das sind genau die Projekte, an denen ich arbeiten möchte und die Projekte, die ich unterstützen möchte. Und hier geht es auch wirklich um Businessmodelle zu finden, die funktionieren können, um eben den Leuten vor Ort wirklich zu helfen, sich selbst, sage ich mal, auch aus der Armut zu bewegen. Und da war dann auch das erste Mal, dass ich von Impact Investing gehört habe. Und für mich war das wirklich so wie eine Offenbarung, dass ich gesagt habe, ich muss quasi das ganze Wissen, das Finanzwissen, was ich aufgebaut habe über die Jahre und gelernt habe, nicht irgendwie wegschmeißen und komplett was Neues machen, sondern ich kann es wirklich verbinden mit etwas, was mir am Herzen liegt. Und ja, so quasi habe ich das erste Mal von Impact Investing gehört, als ich in San Francisco war. Und dann würde ich sagen, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe von Tonic das erste Mal gehört, da einer von meinen jetzigen Kollegen war an der gleichen Uni wie ich. Und dann haben wir uns einfach mal auf einen Kaffee getroffen. Und ich habe gesagt, hey, klingt super spannend, was du machst. Erzähl mir doch gerne ein bisschen mehr. Und dann war es so, dass damals Tonic und auch deren Co-Gründer Charlie Kleissner hatte gerade das 100%-Netzwerk auch aufgebaut. Und Oliver, wie du schon erwähnt hast, das 100%-Netzwerk ist eine Subgruppe innerhalb von Tonic von Vermögensinhabern, die gerne ihr komplettes Portfolio mit Impact investieren möchten. Und dadurch, dass ich einen Background in Vermögensverwaltung hatte über alle Anlageklassen hinweg, war da schon mal ein guter Fit, sage ich mal. Und ja, dann war es, wie gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war damals Anfang 2015, bin ich dann zu Tonic mit dazugekommen. Und das 100%-Netzwerk war quasi eins von meinen ersten Programmen innerhalb von Tonic, was ich geleitet habe. Und jetzt über die letzten 6 Jahre habe ich einige verschiedene Projekte gemacht, aber mit den 100%ern zusammenzuarbeiten, das ist mir bis heute geblieben und ist einfach, ja, erfüllt mich jedes Mal wieder. Wenn ich unsere Mitglieder treffe auf Events oder auch online, wie wir es jetzt hier leider die letzten 2 Jahre hauptsächlich gemacht haben. Es ist einfach wahnsinnig schön, die Gespräche, die wir haben. Und die erfüllen mich auch deutlich mehr als die ich vorher hatte, weil wir wirklich jetzt darüber sprechen, wie können wir Probleme systemisch angehen, wie können wir vielleicht ein Businessmodell erstellen, das dafür passt oder wie können wir eine Finanzierungsform erstellen, dass die am besten passt für den Entrepreneur oder für den Fondsmanager. Und ja, also ich würde sagen, für mich ist es jetzt weniger Beruf als mehr Berufung, was ich mache. Und im Impact Investing habe ich meinen Bereich gefunden und ja, möchte meine ganze Arbeitskraft und alles andere, was ich zur Verfügung habe, da einsetzen.
Ingo, wann hat es dich denn gepackt? Respektive, wie hat es dich denn gepackt, Was hat dazu geführt, dass du den klassischen Gang durch die Institutionen verlassen hast? Hattest du auch einen Offenbarungsmoment, wie das gerade Christine beschrieben hatte? Was hat dich dazu geführt, dass du Capacura gegründet hast?
Ja, das gab es tatsächlich. Das war ganz unspektakulär, nämlich ein Anruf. Ein Anruf, wo mir jemand den Vorschlag unterbreitet hat, Mensch, Ingo, investier doch in Kinder in Thailand. Und ich fand das schockierend, dieses Angebot. Und dann sagte der, nee, das ist nicht so, wie du es dir gerade denkst. Gemeint ist, in die Bildung von den Kindern zu investieren. Und ich sagte, wie soll das funktionieren? Also man soll doch denjenigen, die wenig Kapital haben, wenig Geld haben, denen sollte man doch eigentlich helfen. Also wie soll man da investieren können? Er erklärte mir dann, naja, in Thailand verdient der durchschnittliche Bürger vielleicht $80, wenn er keine Ausbildung hat, und mit einer Ausbildung ungefähr das Zehnfache. Und damit ist es für die Leute unmöglich, wenn du $80 im Monat verdienst, eine halbwegs vernünftige, auch akademische Ausbildung zu bezahlen. Wenn du dir aber jetzt vorstellst, dass die Leute irgendwie ein Zehntel von dem Uplift, also von dem erhöhten Einkommen, was sie haben, dann auch zurückzahlen, dann kann daraus eine Kapitalanlage werden. Und ich fand es irgendwie ganz komisch, weil das wirkte auf mich so, als würde ich von Menschen, die ohnehin wenig Geld haben, dann sozusagen das wenige Geld noch wegnehmen, aber habe mich dann mit meiner Frau auch darüber unterhalten. Und wir sind beide eben, war für uns augenöffnend, weil wir auf die Idee plötzlich gekommen sind, wow, es gibt eine Möglichkeit, neben der Spende etwas richtig Gutes zu tun, weil die Kraft, die hinter diesem Angebot steckte, war, Mensch, du kannst nicht nur irgendwie spenden, indem du jemanden eine Ausbildung spendierst im wahrsten Sinne des Wortes, sondern du könntest eigentlich hingehen und ein ganzes Modell drauf aufbauen, dass die Leute sagen, Mensch, wir investieren in die Bildung von Kindern. Und das ist eine starke, attraktive Vermögensanlage. Das war für mich durchaus ein augenöffnendes Moment. Aber es gab ganz, ganz viele Punkte, die uns überhaupt zu dem Weg zu Capacura gebracht haben. Aber wenn du nachfragst, rückblickend, dieser Punkt, dieses Telefonat, was ich damals angenommen habe, das hat den Weg überhaupt erst bereitet, weil das war der erste Blick darauf, wie kann das eigentlich funktionieren, dass man eine Spende, etwas Gutes tun, mit dem Geldverdienen verbindet und damit einfach in ganz andere Möglichkeiten rankommt, nachhaltig und groß etwas zu verändern, anstatt nur mit, ich sage das mal despektierlich, in Anführungszeichen Kleingeld, also gespendetem Geld, das, was man wirklich entbehren kann, Dinge auch zu verändern und zu verbessern.
Aber wie funktioniert das, wenn man in Bildung investiert? Gute Geschäftsmodelle in Bildung kenne ich wenige. Wie hatte ich denn das überzeugen können?
Naja, das ist so, dass hier in Europa leben wir in einer Region, wo der Unterschied zwischen denjenigen, die besonders gebildet sind und denen, die nicht so sehr gebildet sind, auch im Einkommen kaum eine Rolle spielt. Also ein Ingenieur, der vielleicht, sagen wir mal als Beispiel, 50.000, 60.000 Euro im Jahr verdient und jemand, der als guter Handwerker oder Handwerkerin 45.000 bis 50.000 im Jahr verdienen kann, da ist dieser Unterschied nicht so groß. Aber in Ländern, wo du als unausgebildeter Hilfsarbeiter mit $80 im Monat auskommen musst oder mit $800 im Monat auskommen kannst, das ist relativ gesehen einfach wahnsinnig viel. Aber selbst hier in Europa, da ist es so, dass es auch jetzt viele, auch Privathochschulen gibt, die sagen, Mensch, wenn du bei uns studierst, dann kriegst du ein Stipendium. Du musst dieses Studium, was relativ teuer ist, gar nicht bezahlen. Aber dafür verpflichtest du dich, von deinem Einkommen, was du später hast, x Prozent an uns wieder zurückzuzahlen. Und wer an sich glaubt und sagt, ich sorge dafür, dass ich wirklich tolle Studierende ausbilde, die dann später tolle Mitarbeitende werden, der hat damit eigentlich eine ganz coole Investition getroffen, weil wenn man überdurchschnittlich danach verdient, dann wird man anschließend am Erfolg beteiligt. Und diese Erfolgsbeteiligung, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man in Impact denkt. Denn es geht ja nicht nur darum, irgendetwas ein bisschen Gutes zu tun, sondern die Welt wirklich nachhaltig zu verändern und zu verbessern.
Ja, Ingo, vielen Dank nochmal für die Einsicht. Ne, klar, wir sehen auch bei uns, dass Bildungsgeschäftsmodelle es echt schwer haben, gerade in Deutschland. Wir sagen immer, Bildung ist unsere einzige Chance in Deutschland. Bodenschätze haben wir nicht, also müssen wir Menschen ausbilden, damit die was Vernünftiges und was Gutes tun können für sich und für andere. Und insofern gelingt uns aber den wenigsten Startups, die wir auch haben, tatsächlich Geschäftsmodelle aufzubauen, die auch investabel sind. Das mag für diese Region gelten und für diesen Spezialfall. Aber dazu kommen wir später noch. Christine, mich würde interessieren, jetzt haben wir verstanden, was dich getrieben hat, haben auch verstanden, was den Ingo in die Richtung getrieben hat. Wer sind eure Investoren? Es sind ja, glaube ich, so rund 500 schwerreiche Menschen, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich habe mal 500 irgendwo gelesen. Was treibt diese Menschen an? Ist das ein ähnlicher Antrieb wie bei dir oder ist das gar nicht gleichgerichtet? Alle sind natürlich unterschiedlich oder kann man da Gemeinsamkeiten erkennen?
Ja, super Frage. Genau, und es sind auch ungefähr genau 500, das stimmt. Genau, tatsächlich vermögende Privatpersonen oder Family Offices oder Stiftungen. Und ich würde sagen, jeder hat vielleicht so ein bisschen anderen, ich sag Antrieb oder Ursprung, wo es herkam, dass sie sich in Richtung Impact Investing bewegt haben. Jetzt Impact Investing selber oder soziales Investieren gibt es natürlich schon relativ lange. Geprägt wurde der Begriff ungefähr vor 20 Jahren. Und aber wirklich der Fokus von allen ist, dass sie sagen, so wie unser aktuelles Finanzsystem funktioniert, dass wir nur darauf gucken, die maximale Rendite zu erzielen, das hat uns als Gesellschaft, als Welt und als Planeten nicht nach vorne gebracht. Und wir müssen, und die Personen möchten dazu beitragen, dieses System etwas zu verändern. Also ich glaube, dieser Antrieb ist bei allen gleich. Wo sie dann ansetzen, um da ihren Beitrag zu leisten, das ist relativ unterschiedlich. Also wir sehen, es gibt ja jetzt neuerdings die 17 Sustainable Development Goals von den United Nations, die in 2015 erlassen wurden, dann nach den Millennial Goals. Da sehen wir wirklich im Prinzip bei unseren 500 Mitgliedern, alle 17 sind vertreten. Sicherlich in Richtung Klimawandel, Umwelt ist sicherlich ein großes Thema, wo viele versuchen anzusetzen und zu unterstützen. Ansonsten genau Bildung auf jeden Fall ist noch ein weiteres oder auch Gleichberechtigung von Männer und Frauen oder auch von anderen Diversifikationsfaktoren. Also das definitiv sind so größere Themen und auch nachhaltige Städte, zum Beispiel Sustainable Cities und Communities. SDG 11 ist auch, wird auch viel darüber nachgedacht. Also genau, das sind so die Strömungen, die wir sehen und da wirklich, es ist unterschiedlich. Also du sagst die Schwerstvermögenden, ich würde sagen, ja, die Mitglieder von uns ungefähr startet es so auf 1 Million Vermögen, dann bis höher in größeren Größenordnungen. Aber das Wichtige ist uns auch, dass wirklich jeder kann Impact haben. Wir sagen immer, jedes Investment hat einen Impact oder eine gewisse Wirkung. Wir müssen nur wissen, ist das positiv oder negativ. Und momentan bei einigen Investments ist sie oft negativ. Wir wissen es noch nicht oder haben uns dann darüber noch nicht so gut Gedanken gemacht. Mhm. Und das ist auch ein Thema, wo wir ansetzen möchten, wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, darüber nachzudenken, welche Wirkung hat denn mein Geld überhaupt und wie kann ich das beeinflussen?
Jetzt ist ja sehr schön, dass wir mit Tonic und mit diesem Klientel, was ihr bedient, die eine Seite des Spektrums haben. Und Ingo, du hast ja mit Capacura oder ihr mit Capacura ein Modell entwickelt, was nicht nur schwerreichen Menschen ermöglicht, auch in Impact zu investieren. Wie macht ihr das?
Ja, Das ist ein Thema, will ich einmal kurz ausholen, was uns total beschäftigt hat, weil wir einfach gesehen haben, dass in der Vergangenheit eben natürlich nur die Menschen eben an diesen sogenannten Clubgeschäften, wie zum Beispiel Startup-Investitionen, teilnehmen konnten, die ein gewisses Kapital haben. Denn das Problem ist, dass ich an einem Startup mich logischerweise, also von den rechtlichen Rahmenbedingungen, bereits mit 1 Euro theoretisch beteiligen könnte. Das macht aber kein Startup, weil das Problem ist, dass man dann am Ende mit ganz, ganz, ganz vielen Investorinnen, Investoren gleichzeitig sprechen muss. Das ist die Herausforderung beim GmbH-Gesetz. Man spricht also von diesem Investorenkreis, das sind die Gesellschafter dann bei der GmbH oder im Startup-Slang eben vom Cap-Table. Und wenn am Cap-Table zu viele Personen sind, dann macht es ein Unternehmen sehr träge, weil die Entscheidungsprozesse sehr lange sind. Und da haben wir gesagt, das müsste sich doch verbessern lassen. Und haben gesagt, wir investieren zunächst erstmal eigenes Geld, das heißt Geld der Capacura GmbH oder unserer Gesellschafter, und geben dann anderen die Möglichkeiten, sich am wirtschaftlichen Erfolg der Startups zu beteiligen, indem wir ihnen einfach versprechen, wenn du mir jetzt 1.000 Euro gibst und ich habe 100.000 Euro investiert, dann gebe ich dir 1/100 von allem Geld, was mir in der Zukunft zufließt, aus dieser Beteiligung. Auf diese Weise kann das Startup mit einer erfahrenen Person sprechen, die sozusagen die Klein- und Kleinstinvestoren alle gemeinschaftlich vertritt. Und das Ganze funktioniert halt so, dass wir dadurch, dass wir im Vorfeld schon sagen, wir geben am Anfang einfach, gehen wir das Risiko mit, beziehungsweise wir tragen dieses Risiko am Anfang ganz alleine, ist es etwas ganz anderes als beispielsweise bei sogenannten Crowdfunding-Plattformen, wo es heißt, naja, wenn sich 100 Investoren zusammenfinden oder Investorinnen, die jeweils 1.000 Euro zusammenbringen, dann fließen am Ende 100.000 Euro an Startup. Und das ist bei uns die Spezialität, dass wir dieses Problem, diesen Konflikt an der Stelle einfach lösen, indem wir sagen, wir glauben ohnehin an das Unternehmen und ob du mitmachen möchtest oder nicht, liegt am Ende ganz bei dir. Das ist durchaus das klingt nach einer kleinen Veränderung, ist aber förmlich eine Revolution, weil wir dadurch das sogenannte Prinzipal-Agenten-Problem maßgeblich lösen.
Vielleicht noch ganz kurz ein Nachsatz. Kommt das tatsächlich an? Findet ihr denn auch genügend Interessentinnen, die über euch investieren?
Naja, genügend, das ist halt eine gute Frage. Genügend ist für mich, wenn wir insgesamt vielleicht 1 Milliarde Euro Kapital zusätzlich in den deutschen Markt in Impact gebracht haben. Warum 1 Milliarde? Naja, als wir gestartet sind, wurden gerade mal 2 Milliarden Euro pro Jahr in Startups überhaupt investiert. Und in Impact-Startups nur ein Bruchteil davon. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber wir sind gestartet, indem wir gesagt haben, wir wollen unbedingt dafür sorgen, dass viel, viel, viel mehr Kapital in Impact-Unternehmen fließt. So, von dieser Milliarde sind wir noch echt weit entfernt, aber wir haben im Sommer diesen Jahres von der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen erfahren, dass unsere Vermögensanlage regulatorisch nicht aufsichtspflichtig, prospektpflichtig oder genehmigungspflichtig ist. Und das heißt also, hieß für uns, wir dürfen in die Vermarktung gehen. Und seit dem Zeitpunkt haben wir mit hunderten Interessierten schon gesprochen und mit vielen von denen eben auch Geschäfte abgeschlossen.
Jetzt haben wir von euch beiden ja erfahren, wie ihr agiert, wie ihr investiert. Aber wozu tut ihr das eigentlich? In dem Intro zu dir, Ingo, habe ich erzählt, dass Capacura die Schwerpunkte hat Gesundheit, Bildung und Umwelt. Was bedeutet Impact, und die Frage jetzt wirklich an euch beide, eigentlich für euch? Könnt ihr mal konkrete Beispiele nennen? Und wie messt ihr eigentlich euren Erfolg in dieser Währung Impact? Lässt sich das messen?
Willst du anfangen, Christine?
Kann ich gerne machen. Ja, die Impact-Messung ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, auch eins, was sich noch entwickelt. Aber genau, ich fange gerne mal an, mal ein paar Beispiele zu nennen, was wir als Impact bezeichnen würden und wie wir es dann auch messen. Also ich glaube, vielleicht ein klassisches Beispiel, und jetzt auch in der Startup-Welt zu bleiben, ist zum Beispiel ein Unternehmen, nennt sich Jibu in Afrika. Das kommt ursprünglich aus USA, hat Wasseraufbereitungstechnologien entwickelt und bringt die Technologie nach Afrika, bringt quasi auch das Kapital mit für Unternehmer, die dann quasi die Maschinerie benutzen können, um besser gefiltertes Wasser zu entwickeln. Die Idee hier ist wirklich, dass die Qualität des Wassers besser ist als das, was aus dem Hahn oder aus dem Fluss kommen würde, und aber noch günstiger, als man es im Supermarkt kaufen würde, wenn man einfach abgefüllte Flaschen kaufen würde. Und die Idee ist eben, dass die Unternehmer auch ein Darlehen bekommen von der Firma und dann quasi darüber, dass sie das Wasser verkaufen, Stück für Stück eben das Darlehen zurückbezahlen können, damit dann auch die Maschinerie übernehmen können und abbezahlen können und sich so quasi langfristig auch eine Existenz aufbauen können. Und aber gleichzeitig auch einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen haben, die dort in dem Bereich leben. Also das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel. Und bezüglich Impact-Messung gibt es jetzt verschiedene Kennzahlen, die man heranziehen könnte. Eins ist sicherlich in dem Bereich Gesundheit, wie sich entsprechend die Gesundheit verbessert, für wie viele Personen, die in dem in der Gemeinschaft oder vielleicht auch weiter wohnen. Also dementsprechend, das ist natürlich etwas schwieriger zu messen. Was man sicherlich messen kann, ist eben, wie viel Wasser entsprechend verkauft wurde und dann eben entsprechend dann auch mit Stichproben zu sehen, okay, hat sich dann entsprechend die Gesundheit auch verbessert über die Zeit hinweg. Und ja, auch klassisch, genau, wie viele tatsächlich Menschen davon betroffen sind oder beziehungsweise also positiv beeinflusst werden. Und auf der anderen Seite natürlich für die Unternehmer selber, beziehungsweise in dem Fall dann auch für Jibu als Unternehmen, wie viele, sage ich mal, kleinere Unternehmen, Micro-Entrepreneurs, sagt man auch, können sie quasi aufbauen. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel mit verschiedenen Kennzahlen, wie man Impact messen könnte.
Erfahren eure Investoren dann auch von diesem Erfolg?
Auf jeden Fall. Das ist wirklich auch die große Frage, dass unsere Investoren auch wissen wollen, was für Wirkung haben wir eigentlich. Und das ist jetzt gerade ein großes Thema, das auch die Investoren gerne wissen möchten, über ihr ganzes Portfolio hinweg. Haben sie ja in verschiedene Startups, in verschiedene andere Investment-Opportunitäten investiert, und die würden gerne wissen, okay, über mein komplettes Portfolio hinweg, welche Wirkung habe ich denn eigentlich erzielt? Und wo hat mein Euro oder Dollar auch wirklich Wirkung erzielt? Und vielleicht, vielleicht am Anfang nach einer guten Idee klang, aber dann doch nicht so gut funktioniert hat, da vielleicht auch zu gucken, im nächsten Schritt, vielleicht sollte ich doch lieber woanders investieren. Also ganz, ganz wichtig. Sonst historisch kriegt man immer nur die zwei Kennzahlen, finanzieller Ertrag und vielleicht noch Risiko, aber nicht wirklich Impact. Und das ist ganz, ganz wichtig, da eben zu wissen auch genau, was für Impact es gibt. Historisch gesehen war das ein bisschen, ich sag mal, Storytelling hauptsächlich oder ein bisschen auch vom Bauchgefühl. Okay, was für Wirkung haben wir eigentlich erzielt? Aber über die letzten Jahre hinweg wurde es immer wichtiger, auch zu gucken, okay, was können wir messen? Was wird vielleicht sowieso schon gemessen von den Entrepreneurs? Weil ganz wichtig ist auch, dass die Investoren die Sozialunternehmer nicht überfordern mit irgendwie 50 verschiedenen Kennzahlen, die sie gerne hätten, sondern idealerweise, weiß nicht, 3, 4, 5, die vielleicht eh schon gemessen werden von dem Sozialunternehmer, weil sie einfach auch Unternehmenskennzahlen sind. Also genau, das ist definitiv wichtig für uns auch.
Absolut. Also wir machen das ganz ähnlich. Wir suchen als allererstes nur solche Unternehmen aus, wo der Impact, der erzielt wird, mit dem Geschäftszweck untrennbar verbunden ist. Und damit ist gemeint, dass ein Unternehmen, was zum Beispiel Schokoriegel produziert und für jeden Schokoriegel, ich sag mal, einen Baum pflanzt, das ist ein super tolles Unternehmen, aber würde bei uns nicht in das Portfolio passen, weil man könnte sich vorstellen, wenn es dem Unternehmen wirtschaftlich schlecht geht, dass es dann plötzlich aufhört, die Bäume zu pflanzen. Und bei uns ist es so, dass jedes Unternehmen einfach durch das Geschäft selbst schon einen Unterschied in Gesundheit, Bildung oder Umwelt macht. Also zum Beispiel Kinder ausbildet oder Menschen einen besseren Zugang zum Gesundheitswesen ermöglicht oder Menschen tatsächlich durch, ich sag zum Beispiel eine App, eine bessere Gesundheit einfach ermöglicht, aufgrund dessen, dass diese App eben bestimmten therapeutischen Charakter hat oder dass ein Unternehmen aktiv und zwar mit dem Ziel, die Umwelt zu verschönern, zu verbessern, Müll zu entfernen, beispielsweise aus Flüssen, aus Gewässern, dass das sozusagen der Unternehmenszweck ist. Und damit ist ganz klar, wenn das der Unternehmenszweck ist, wird sofort eins dieser Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen erzielt. Und ganz einfach messen lässt sich das auch. Denn wenn ich Kinder ausbilde, dann kann ich die Gründerinnen und Gründer fragen, sag mal, wie viele Kinder sind denn jetzt ausgebildet worden? Oder wie viele Menschen haben eure App eigentlich jetzt genutzt im letzten Monat? Das sind Sachen, die sind super leicht zu messen. Und man kann damit den Impact genauso einfach und simpel messen wie den geschäftlichen Erfolg. Wie viel Umsatz wurde gemacht? Wie viele neue Produkte hast du in den Markt gebracht? Wie viel Tonnen CO2 hast du dadurch kompensiert oder gar nicht erst in den Umlauf gebracht? Und ich glaube, das ist eine genauso nützliche und wichtige Kennzahl für Investorinnen und Investoren, wie eben auch die Anzahl der neu gewonnenen Kunden oder die Umsätze pro Monat.
Wie würdet ihr das einschätzen? Vielleicht könnt ihr das ja mal miteinander aushandeln. Unterscheiden sich eigentlich die Motive von sehr vermögenden, schwer reichen AnlegerInnen von denen, die jetzt mit kleineren Tickets einsteigen? Würde mich mal interessieren.
Das ist eine gute Frage. Also ich kann dir natürlich nicht sagen, was die Motive der schwer reichen Menschen sind, weil es gibt halt sehr unterschiedliche Menschen. Wenn ich zum Beispiel an Persönlichkeiten denke, die uns allen bekannt sind, wie Bill Gates zum Beispiel, das ist jemand, der eben nicht nur seinen Reichtum vermehren möchte, sondern tatsächlich einen positiven Einfluss ausüben möchte. Aber beispielsweise ein Drogenbaron, der ist möglicherweise auch schwer reich und der hat vielleicht ganz andere Ziele. Also ich würde nicht einfach von den Schwerreichen sprechen, sondern das ist eben eine Eigenschaft, die die Menschen halt mitbringen aus unterschiedlichsten Gründen. Viel klarer ist so, was ist denn eigentlich das Motiv, was die Menschen antreibt? Und das ist genau wie die Hautfarbe, ist sozusagen das Vermögen jetzt nicht der unterscheidende Faktor. Das ist so mein erster Impuls, der mir da durch den Kopf geht.
Genau, würde ich absolut zustimmen. Ich glaube, das Beispiel, was du die beiden Beispiele gebracht hast, sind sehr gut. Das ist, glaube ich, wirklich die Intention der Investoren, eine positive Wirkung zu haben. Ich glaube, die ist ähnlich bei jetzt Hochvermögenden oder bei, ich sag mal, Normalverdienenden, also auch um das jetzt schlecht auszudrücken. Aber ich glaube, wo da vielleicht der Unterschied liegt, ist so ein bisschen zu sehen, okay, welche Art von Wirkung kann ich haben? Und vielleicht die etwas mehr Kapital zur Verfügung haben, haben natürlich auf der einen oder anderen Seite eine größere Macht, sage ich mal in Anführungszeichen. Sich dessen bewusst zu sein, ist auch sehr wichtig. Aber zum Beispiel Bill Gates, die Bill Gates Stiftung hat natürlich ein unglaublich großes Kapital. Und wenn die mal in etwas investieren, hat das natürlich auch eine gewisse Signalwirkung. Also ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, viele Hochvermögende sind sich dessen auch bewusst, dass das auch eine gewisse Wirkung hat. Also sicherlich das finanzielle Kapital, das fließt und das dann auch einiges bewirken kann, ist das eine, aber auch das andere, was diese Signalwirkung haben kann. Wir sprechen da immer gerne von thinking about all kinds of capital, also nicht nur das finanzielle Kapital, sondern auch das Humankapital zum Beispiel oder das Netzwerkkapital. Oder vielleicht sogar auch politisches Kapital. Also einige von unseren Mitgliedern sind sich auch einig, dass wir auch politisch wirksam werden müssen, beziehungsweise dass die Politik auch einen Teil dazu beiträgt, den systemischen Wandel herbeizufügen und da, sage ich mal, seine Stimme auch ja hören zu machen oder auch den die Motive eben von den Impact-Investoren oder von den Investoren mit den Motiven, eine positive Wirkung zu erreichen, die auch ja auszudrücken. Und da ist es auf der einen oder anderen Seite manchmal für die Hochvermögenden, die haben dann vielleicht den einen oder anderen Zugang oder das Netzwerk, das sie dann auch nutzen können. Also ich würde sagen, Motive, glaube ich, ähnlich. Ja. Wie sie es dann einsetzen, ist wahrscheinlich unterschiedlich.
Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch einen Unterschied, auf den wir vielleicht auch wenn er intuitiv irgendwie klar ist, eingehen müssen. Und das ist der, dass wenn jemand ein Normalverdiener oder Normalverdienerin ist, dann spielt das Thema Sicherheit oder Kapitalerhalt eine deutlich größere Rolle, als wenn ich auf einen Anteil meines Geldes verzichten kann, ohne tatsächlich echten Verzicht zu üben. Das heißt also, wenn ich 100.000 Euro zurücklege, um später meine Rente aufzubessern, dann kann ich dort an der Stelle nicht sagen, naja, wenn das Geld weg ist, dann ist es halt weg. Aber dafür ist die Umwelt einfach sauberer oder ich habe mir einen tollen Namen gemacht. Also tatsächlich ist es dort, wo es eher um Kleinanlegerinnen und Kleinanleger geht, ist es viel, viel wichtiger, auch den Anlegerschutz noch zu berücksichtigen und dafür zu sorgen, dass das Kapital auch wirklich eine Rendite bringt. Und da glaube ich, ist es so, dass bei Hochvermögenden es eher so ist, dass Menschen auch bereit sind, weil sie auch in der Lage sind, auf ein Stück Rendite zu verzichten. Für uns spielt es deshalb eine ganz, ganz wichtige Rolle zu sagen, wir wollen Impact und Rendite gleichermaßen haben und irgendwie nur das eine oder das andere, das reicht uns nicht aus.
Ja, das ist ein schönes Stichwort, was auch insbesondere mich um und teilweise in den Wahnsinn treibt, nämlich das mit dem Thema Impact Investing. Und es gibt ja jetzt doch einige Fonds, die auch neu entstanden sind, die gleichwohl ihren Investoren oder Limited Partnern, wie man die auch nennt, sehr hohe Renditen verspricht. Ja, weil man sagt, ja, das ist der neueste heiße Scheiß, ja, und da ist eine Menge Geld mit zu verdienen. Und da sind Renditen von 25% plus per annum möglich. Uns, ja, und das treibt mich in den Wahnsinn, weil es eigentlich ja vornehmlich mal um Impact gehen sollte bei den Unternehmen und nicht darum, ja, jedem Investor 25% per annum Rendite zu verschaffen. Und du hast das gerade gesagt, schwarz oder weiß, Ingo, ne? Also wir sehen bei uns auch das Spektrum, es gibt Menschen, die spenden ihr Geld, dann ist es einmalig und dann ist es weg, ja. Oder es gibt Menschen, die in Impact investieren. Und so zwischendrin gibt's nicht so allzu viel. Ja, wenn ich auch mal die Fonds erwähne, die ich gerade angesprochen habe. Ja, die sagen, ja, wir verdienen dieselben Renditen wie normale Venture Capital Fonds. Nur wir machen halt gute Sachen. Ja. Es gibt aber, und das sehen wir bei uns, bei unseren Startups, eine ganze Menge, die Impact First stellen. Die sagen, ich will den größtmöglichen positiven Wirkung haben auf Umwelt und oder Gesellschaft. Und danach kommt der Profit. Das heißt, die sind Rendite reduziert. Die würden dann bei solchen Venture Capital Fonds nie irgendwie eine Chance haben, weil natürlich die Rendite nicht maximiert wird. Ne? Und da sehen wir eigentlich noch zu wenig. Und ich hoffe natürlich, dass auch durch so Menschen wie euch sich das ein bisschen aufbricht, das ganze Thema. Ja, weil das ist zwingend nötig, wenn man sagt, okay, es gibt viele Menschen, die sich in eine sinnvolle Richtung engagieren, so wie vielleicht jetzt Dirk und ich, vielleicht auch ihr. Wahrscheinlich könntet ihr woanders auch noch mehr Geld verdienen, ne? Wenn man bei BlackRock oder sonst wo anheuert. Ne? Aber ihr macht jetzt das, was ihr tut, genauso wie wir. Wir sind also bereit, teilweise auf Einkommen zu verzichten, um was Gutes zu tun. Wann ist es soweit, dass Investoren auf Rendite verzichten, um es gut zu investieren? Ich sehe das im Venture Capital Bereich. Also im Venture Capital nochmal für unsere Hörer, also im frühphasigen Unternehmensbereich sehe ich das bislang nicht. Ich weiß nicht, an wen die Frage geht. Wer fühlt sich berufen, dazu was zu sagen? Ingo oder Christine?
Tja, ich weiß nicht. Also Oliver, ich fürchte, da haben wir zwei sehr unterschiedliche Meinungen. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass es gut ist, wenn man mit Impact ordentlich Rendite erzielt. Weil es bedeutet, dass wenn die Rendite im Impact-Bereich mindestens so hoch ist wie im konventionellen im konventionellen Geschäft, dann fließt einfach viel, viel, viel mehr Kapital genau in den Bereich. Weil Geld steuert halt an der Stelle alles. Und wenn ich eine Rendite von, ich sag mal zum Beispiel 2% verspreche und ich könnte an einer anderen Stelle 25%, wie du es genannt hast, verdienen, dann ist die Motivation von jemandem, der sein Geld unbedingt vermehren möchte, weil er es vielleicht auch braucht, weil er gerne eben auch nicht nur die Welt verändern möchte, sondern dabei auch gerne sich ein bisschen Wohlstand fürs Alter einfach erschaffen möchte, dann finde ich daran überhaupt nichts Verwerfliches. 25% ist etwas, wo ich sage, wow, das ist schon echt, das ist eine sehr großzügige Rendite, wenn sie sicher pro Jahr kommt. Aber du darfst nicht vergessen, diese 25%, die du gerade genannt hast, das ist Risikokapital. Es könnte auch passieren, dass das Geld gar nicht zurückkommt. Und wenn ich sozusagen jetzt etwas habe, wo ich sage, naja, ich investiere hier in Impact und wenn ich Pech habe, dann ist das Geld, was ich in das Startup investiert habe, weg. Aber wenn ich Glück habe, habe ich 2% Rendite, dann macht mir zumindest das keinen Spaß.
Das verstehe ich. Muss ich kurz reingehen. Ich verstehe das, ja. Also, dass natürlich Geld immer dahin fließt, wo es sich am meisten vermehrt. Ne? Aber wenn es so ist, dass Leute gar nicht der Impact interessiert, sondern nur die hohe Rendite, die im Impact Investing erreicht wird, dann bedient es einfach nur übernormale Renditen. Ich verstehe das mit den 25%, ne? Das war die Aussage, sonst würden sie kein Funding bekommen von den Investoren, wenn sie nicht diese Renditeziele auswerfen. Wir sehen eben an anderer Stelle, es gibt sehr viele tolle Geschäftsmodelle, die aber nicht auf Rendite getrimmt sind und die finden keinen Investor. Und solange es dann nicht welche gibt, die sagen, ich bin auch mit weniger Rendite zufrieden, dafür erreiche ich aber eine Menge Impact, ja, und die bleiben letztendlich bei diesen Venture Capital Modellen allesamt vor der Tür.
Ja, aber Dirk, was ist denn für dich ein tolles Geschäftsmodell, wenn dieses tolle Geschäftsmodell nicht stark wächst? Weil wenn ein Geschäftsmodell stark wächst, dann bringt es eine tolle Rendite. Und wenn ein Geschäftsmodell stark wächst und dabei Impact bringt, also zum Beispiel mehr Kinder in Bildung, unsere Flüsse und Seen wieder sauber macht, den CO2 aus der Luft bindet oder dafür sorgt, dass das gar nicht erst passiert, uns im energetischen Bereich unabhängiger von Kohle und Öl macht und so weiter und so weiter, dann sind es doch tolle Sachen. Und je schneller ein Unternehmen in dem Bereich wächst, je renditestärker das ist, desto besser ist es doch für uns alle. Dass es daneben andere Unternehmen gibt, die vielleicht nicht ganz so renditestark sind, aber auch natürlich einen gewissen Nutzen haben, das bezweifle ich überhaupt nicht. Aber das sind vielleicht nicht die, wo man Venture Capital, sondern vielleicht andere Finanzierungsformen reinnimmt.
Ja, du hast recht, Ingo, aber eine Nachfrage muss gestattet sein, vielleicht auch in Richtung Christine, ja, sonst reden wir uns hier.
Genau, ich wollte auch gerade noch gerne was zu sagen, ja, aber.
Ja, gerne, aber die einzige Anmerkung, die ich dazu habe, diese 25%, die müssen irgendwann ja auch mal vom Unternehmen abfließen, sonst landen sie nicht beim Investor. Ja, und wenn das Unternehmen so toll ist und so gut ist und so einen tollen Impact macht, dann könnte es mit diesen 25%, die vielleicht nur 15 sind oder nur 10, noch viel, viel mehr Gutes tun. Aber jetzt erreiche ich mal weiter an Christine.
Genau, also grundsätzlich stimme ich eigentlich mit Ingo zu, wo ich auch sage, wenn wir skalierbare Geschäftsmodelle haben und auch wie Ingo vorher beschrieben hat, wirklich, sag ich mal, das Geschäftszweck oder das Unternehmensziel wirklich auch eben eine positive Wirkung in sich hat, dann ist das super, wenn das weiter wächst. Oliver, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, warum 25% ausschütten, wenn man es vielleicht nicht auch sogar zurückführen könnte in das Unternehmen, um es weiter wachsen zu lassen. Ich glaube, das ist ganz spannend, vor allem jetzt im Impact-Bereich, weil wir so ein bisschen wegkommen von dem klassischen Venture Capital Investments, das dann Ausschüttungen an Investoren hat, gibt zum Beispiel so Purpose und Unternehmen, wo quasi das Unternehmen mehr den Mitarbeitern zum Beispiel gehört und dann auch viel von dem Kapital zurückfließt, was investiert wurde. Also gibt's einige interessante Entwicklungen, die man auch gehen kann. Aber grundsätzlich jetzt bei der Diskussion, also das heißt ja Impact Investing, ne? Also das ist der große Unterschied, dass es eben nicht Philanthropie ist, sondern wirklich Investing. Und daher finde ich es genau auch wichtig, dass Rendite erzielt wird. Ich glaube, wo es problematisch wird, vor allem jetzt vielleicht auch bei manchen Fonds, ist, sie schreiben irgendwie Impact drauf oder nachhaltig drauf und eigentlich ist gar nicht so richtig Impact drinnen. Und also was wir jetzt Impact-Washing, Greenwashing nennen, finde ich, ist es extrem wichtig. Deswegen ist auch die Impact-Messung, die wir erwähnt haben, so wichtig. Und zu sehen, okay, was kommt auf der finanziellen Seite raus, aber was kam auch auf der Impact-Seite raus? Wurden vielleicht sogar auch gewisse Ziele gesetzt, wie viel wollen wir erreichen und was haben wir im Endeffekt erreicht? Und ich glaube, da wären dann oft einige von den Produkten auch entlarvt und zu sehen, okay, die haben zwar jetzt eine schöne Finanzrendite, aber nicht wirklich den Impact, den sie versprochen haben. Also das ist ein Punkt, den ich gerne erwähnen wollte. Und der andere ist tatsächlich, das geht so Richtung, Oliver, was du meintest, mit, okay, da wirklich das Motiv dahinter, eine Nachhaltigkeit, einen Impact zu erreichen und dafür vielleicht dann auch weniger Rendite in Anspruch oder in Kauf zu nehmen. Muss nicht sein, kann sein für manche Bereiche. Und ich glaube, da zum Teil fehlt noch ein bisschen das Bewusstsein bei Investoren oder ja, hauptsächlich bei Investoren, um sich auch klar zu werden, okay, welche Risiken sind vielleicht noch drin jetzt momentan im System, die noch gar nicht bepreist sind. Aber wenn sie bepreist wären, dann wäre vielleicht auch eine Rendite von 25% oder mehr gar nicht machbar, sondern es wäre auch eine niedrigere Rendite. Ich glaube einfach dieses Bewusstsein, welche negative Wirkung zum Teil manche Investments haben und dann auch eben gezielt in positive Sachen zu investieren, die dann eine angemessene Rendite erzielen. So nennen wir es gerne innerhalb von Tonic, dass wir versuchen, es nicht zu vergleichen zu, ich sag mal, traditionellen Investments, sondern wirklich zu überlegen, okay, für die Art von Investment mit dem entsprechenden Risiko und was für eine Wirkung rauskommt, was wäre denn eine angemessene Rendite? Und diese dann nicht als über- oder unter Durchschnitt zu bezeichnen, weil die Frage ist ja wieder, was ist der Durchschnitt oder was ist die Benchmark?
Vor allem, wenn ich mit Benchmark-Unternehmen solche meine, die Schaden der Gemeinschaft zufügen und dafür nicht aufkommen müssen. Beispielsweise Betreiber von Atomkraftwerken, die für die Endlagerung des Atommülls nicht aufkommen müssen. Oder Betreiber von Aluminiumfabriken, die unglaublich viel Energie verbrennen und diese Energie aus fossilen Materialien typischerweise eben hergestellt wird und damit eine unglaublich hohe CO2-Last aufbringen, für die sie am Ende aber auch nicht gerade stehen müssen. Und wenn dadurch einfach eine hohe Rendite erzielt wird, zu Lasten dessen, dass wir als Gemeinschaft, als Volk, als Staat, als Steuerzahler dafür aufkommen, dass das irgendwann wieder gerade gebogen wird, dann ist es nicht fair und nicht gerecht. Und wenn ich im Gegenzug eine vergleichbare oder vielleicht auch etwas kleinere Rendite eben aufbringe durch Impact, finde ich das gut. Aber um das ganz deutlich zu sagen, man muss nicht auf Rendite verzichten, nur weil man in Impact investiert. Und ich halte diese Diskussion auch für völlig falsch und fehl am Platz, weil sie im Prinzip das Augenmerk darauf lenkt und die Investoren darauf lenkt, wenn ihr ordentlich Geld verdienen wollt, geht es nicht mit Impact. Und das ist falsch.
Deinen Blick mal aus einer anderen Perspektive, die ich gerne hier mal einstreuen möchte. Gucken wir nochmal auf die Probleme, auf bestimmte Sektoren. Sie sind immer wieder genannt worden, Bildung und Soziales beispielsweise. Es gibt Bereiche, da funktioniert das mit Geschäftsmodellen nicht so gut. Da sind eigentlich im Grunde genommen die Gebiete, wo heute noch die klassische Wohlfahrt unterwegs sind oder staatliche Hoheitsaufgaben. Wenn jetzt tatsächlich aber auf dem Markt das Renditeversprechen der Attraktor ist, dann geht das Geld natürlich dahin, wo es sich auch vermehrt. Also es tut dann beides, ne? Es schafft eine soziale und eine finanzielle Rendite, und das kann man ja verstehen aus Sicht eines Investors. Aber es geht dann wieder dort vorbei, wo es eben am dringendsten gebraucht wird, zum Beispiel zur Linderung der Armut, auch hier in unseren Breitengraden. Wie seht ihr denn da? Seht ihr das als Aufgabe des Impact Investings, irgendwann auch dorthin zu kommen? Oder ist es auch gut so, wie es läuft, dass wir diese Teilung haben? Wir haben staatliche Hoheitsaufgaben, wir haben Wohlfahrtsorganisationen.
Ach, das ist jetzt ein Riesenthema, Dirk. Also ich gucke mir mal an, beispielsweise die staatliche Hoheitsaufgabe des Gesundheitswesens. Und das ist für mich eine Situation, wo wir ein ziemlich starkes Versagen dieser Hoheitsaufgabe eben wahrnehmen können. Also die Zweiteilung der Gesellschaft in diejenigen, die in dem staatlichen Krankenkassensystem sind und die im privaten Krankenkassensystem sind, wo sich die privaten Krankenkassen dann auch noch die Möglichkeit sichern können, ihre guten Risiken herauszusuchen. Ich finde, da haben wir keinen guten Job gemacht. Das geht besser. Im Bildungssystem ist das ganz ähnlich. Da gibt es das staatliche Bildungssystem und das private Bildungssystem. Und das alles gäbe es nicht, wenn das staatliche System so hervorragend funktionieren würde. Das ist leider nicht der Fall. Und Ina und ich, wir haben irgendwann gesagt, wir sind es leid, auf den Staat zu warten. Wir sind es leid, darauf zu warten, dass es eine Pflicht gibt, dass jede Investition irgendwie einen Impact inhaben muss. Wenn es das nicht gibt, dann müssen wir es halt im Zweifelsfall selber machen. Deshalb haben wir Capacura gegründet und haben gesagt, da kann sich jeder einfach auch mit 1.000 Euro eben an Startups oder einem ganzen Startup-Portfolio beziehungsweise an deren wirtschaftlichen Erfolg orientieren und eben davon profitieren. Also ich halte das für total wichtig, dass wir hier einfach als Privatpersonen mit Zivilcourage einfach aktiv werden. Und ich glaube, dadurch entstehen einfach neue Möglichkeiten. Menschen, die einen Teil ihres Kapitals in Risikoinvestitionen investieren können, die vorher nicht in der Lage gewesen sind, es zu tun. Vielleicht hilft uns das, so etwas wie den vielbeschworenen gesunden Mittelstand wieder zu rekonstruieren. Das würde mich wirklich freuen.
Ja, da würde ich auch total zustimmen, dass das sehe ich auch absolut innerhalb von Tonic. Dadurch, dass das hauptsächlich Privatpersonen sind, sind das auch echt Pioniere in dem Bereich Impact Investing. Weil dadurch, dass es ihr eigenes Vermögen ist, können sie auch einfach entscheiden, ich möchte das jetzt so investieren. Das ist auch vielleicht der Unterschied jetzt zu staatlichem Kapital oder auch institutionellem Kapital bei Privatpersonen, die sagen, okay, das Thema ist mir wichtig oder den Ansatz möchte ich ausprobieren, das teste ich jetzt einfach mal mit meinem Kapital. Und das haben wir definitiv gesehen, ähnlich wie Ingo sagte, auf dem Start können wir nicht warten. Sehen wir jetzt auch gerade in dem Bereich, was ich vorhin angesprochen hatte, Greenwashing, Impactwashing. Es gibt da jetzt von der EU diesen Green Deal und auch die EU Taxonomy, die jetzt schon seit, naja, ich würde sagen 2 Jahren ungefähr besprochen wird und vielleicht mal nächstes Jahr rauskommen soll. Also grundsätzlich, glaube ich, eine gute Idee, wo es hingehen soll. Aber wenn wir darauf gewartet hätten, dann sähe es jetzt schon ganz anders aus. Oder hätten wir diese ganzen Leuchttürme und Beispiele oder verschiedene neue Strukturen wie Capacura noch gar nicht. Also da ist es wirklich wichtig, genau dann eben Privatpersonen auch zu haben, die dann nach vorne treten und das ausprobieren. Zu deiner Frage, Dirk, wollte ich noch sagen, dass wir sehen so Impact Investing auf einem Spektrum des Kapitals. Also es gibt einige Regionen oder einige Bereiche, wo man wirklich richtig gute finanzielle Renditen erreichen kann und auch wirklich Impact. Und dann vielleicht ein paar und dann auch Impact. Und dann ein paar anderen ist es vielleicht noch etwas schwieriger. Und das nennen wir sogenanntes katalytisches Kapital, wo vielleicht jetzt in der Anfangsphase noch ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht wird, um gewisse Geschäftsmodelle aufzubauen, um die dann auch größer machen zu können, die dann auch wirklich diese finanziellen Renditen erzielen können. Und da gibt es jetzt auch momentan relativ viele Studien darüber, wie sieht denn genau dieses katalytische Kapital aus? Also eine Art und Weise kann sein, dass man weniger Rendite, dass man damit zufrieden ist. Eine andere kann aber auch sein, dass man zum Beispiel das höheres Risiko für einen in Ordnung wäre oder dass vielleicht man länger auf sein Kapital warten muss. Also gibt es verschiedene Varianten, wie man quasi katalytisches Kapital zur Verfügung stellen kann. Und ja, das ist so ein Teil von dem Spektrum von Impact Investing.
Ja, sind wir wirklich gespannt, was da zukünftig noch auf uns zukommen wird. Wir haben jetzt gelernt, okay, was ist der Antrieb von den Investorinnen und Investoren, die euch euer Geld anvertrauen? Und es ist noch nicht genug für die Transformation, die ansteht. Ne? Das hatten wir letztes Mal in der Runde mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Da hatten wir einen Talk und da war der ehemalige CEO von Bosch Siemens Hausgeräte, der gesagt hat, das, was uns jetzt bevorsteht, ist die größte Transformation der Menschheitsgeschichte bislang. Ja? Das war seine Meinung und ja, da haben wir einiges zu tun. Ob da diese Dinge, die wir heute besprochen haben, reichen, ja, das ist sicherlich ein Anfang, aber es wird für die Transformation, die ansteht, wahrscheinlich nicht reichen und für die Geschwindigkeit, die notwendig ist. Ich würde gerne mal ein Gedankenmodell mit euch kurz diskutieren. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr, aber trotzdem, im Grunde genommen, wenn man, ich komme ja auch aus der Wirtschaftsprüfungsecke, war jahrelang mal in alter Zeit mal bei KPMG, 12 Jahre, da haben wir die Abschlüsse geprüft und dann war das true and fair, ne? Also den tatsächlichen Vermögens- und Ertragslager entsprechende Sicht auf das Unternehmen sollte der Jahresabschluss hergeben. So, jetzt ist natürlich möglich, Ingo, und du hast es gesagt, Kosten zu externalisieren. Solange das Recht und Gesetz nicht verbietet, mache ich das einfach und in der Bilanz taucht das nicht auf. So, dass wir dann eigentlich jetzt durch eure Bemühungen von Tonic und Capacura zum Beispiel das versuchen, ein bisschen zu heilen. Im Grunde genommen wäre doch der Schritt so, zu sagen, diese Externalisierung auf Kosten der Umwelt oder zu Lasten der Gesellschaft, die sollte es zukünftig nicht mehr geben. Und der Wirtschaftsprüfer überprüft das, ob das so ist. Das heißt, wenn ich irgendwas Negatives tue, dann muss ich dafür eine Rücklage bilden. Ja, oder wenn ich was besonders Tolles tue und einen besonders großen Impact habe, dann kann ich das irgendwie positiv bilanzieren, sodass eigentlich im Jahresabschluss schon das gute Handeln oder das schlechte Handeln berücksichtigt wird. Und dann wäre am Ende des Tages der Abschluss wirklich true and fair und jedes Investieren wäre Impact Investing. Was haltet ihr von dieser Idee? Das würde euch arbeitslos machen, weil dann wirklich jeder Investment Club auf einmal Impact vorne tragen würde, weil der Jahresabschluss ja schon so aussieht. Ich reiche mal an dich weiter, Ingo.
Also erstmal finde ich diese Vision total gut, Oliver. Und wir sehen auch schon die ersten Auswirkungen davon. Es ist im Risikomanagement von Vermögensberatung und Banken ist völlig klar, dass man berücksichtigen muss, dass wenn ein Unternehmen, in das man investiert, nicht nachhaltig agiert oder nicht nachhaltig genug agiert, dann ist das ein Risiko. Und dieses Risiko führt dazu, dass sich dieser Vermögensverwalter oder die Bank mit einem schlechteren Zinssatz refinanzieren kann. Das ist etwas, was wir heute de facto schon erleben. Und das wird in diese Richtung weitergehen. Mit anderen Worten, es gibt viele gute Gründe, in Impact zu investieren. Und einer davon ist knallharter wirtschaftlicher Vorteil. Und wenn sich das so weiter auszahlt, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass mehr und mehr und mehr Kapital in wirklich gute Projekte fließt. Und je weiter sich das entwickeln wird, desto mehr könnte es auch sein, dass Themen, wie sie, ich glaube, der Dirk meinte, wie beispielsweise die Reintegration von Strafgefangenen, die man heute eher als hoheitliche Aufgabe sieht und überhaupt nicht als Geschäftsmodell, dass daraus tatsächlich auch Geschäftsmodelle entstehen können, weil sie die Kosten der Gemeinschaft einfach reduzieren können. Und das wäre etwas Schönes, etwas Gutes. Eine Gesellschaft, die lebenswerter wäre, noch besser als heute. Und deshalb glaube ich, ist diese Vision, die du da aufgemalt hast, gar nicht so schlecht.
Das wäre auch unsere Traumvorstellung, wenn das so alles berücksichtigt werden würde. Fände ich auch total super, wenn ich dann arbeitslos werden würde. Dann mache ich was anderes. Das ist wirklich auch so unsere Vision, dass jedes Investment oder genau jedes Unternehmen den Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft, dass der berücksichtigt wird. Wir sehen ja genau auch Ansätze eben schon, dass Unternehmen zum Beispiel ihren CO2-Fußabdruck messen müssen, berücksichtigen müssen. Und ich glaube, das sind so die ersten Anfänge davon, dass wir versuchen zu messen, genau was für einen negativer Impact wird denn da erzielt. Und wir sehen jetzt auch schon, dass die ersten Unternehmen anfangen, den zu berücksichtigen, auch im Sinne des Risikos. Dass wirklich so, wenn sich das Klima wandelt und wir dazu beitragen, vor allem Versicherungen zum Beispiel, welche Rücklagen muss ich denn dafür bilden? Also es fängt so langsam an, dahin zu gehen, aber genau, was du dargestellt hast, Dirk, wenn das einfach so Teil der Wirtschaftsprüfung wäre, berücksichtigt werden würde, ja, da wollen wir hin. Da in die Richtung geht's.
Ja, es ist aber auch noch ein ewig weiter Weg. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da gab es einen Fondsmanager und der hat gesagt, naja, wir sind schon eigentlich ziemlich grün in dem, was wir tun. Wir schließen nämlich bestimmte Unternehmen aus. Dann habe ich gefragt, was schließt denn ihr für Unternehmen bei euch als Investitionsobjekte aus? Naja, wir schließen solche Unternehmen aus, die zum Beispiel zu mehr als 10% ihres Umsatzes mit Waffen und Kriegsgeräten verdienen. Das ist ja prima, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ihr Unternehmen habt in eurem grünen Fonds, der zum Beispiel 5, 6 oder 7% seines Umsatzes mit Waffen macht. Das finde ich nicht interessant, sondern ich möchte in Unternehmen investieren und das in Unternehmen investiert wird, die Welt wirklich besser machen und nicht solche, die Landminen produzieren. Und ich glaube, da gibt es echt viel zu tun, sowohl für diejenigen, die eben größeres, aber auch solche, die kleineres Kapital zur Verfügung haben. Und ich glaube auch nicht, dass wir in kürzester Frist irgendwie arbeitslos werden würden, weil es gibt garantiert auch in der Zukunft noch wahnsinnig viel im Impact-Bereich zu tun.
Ja, das ist in der Tat so. Und wir hoffen nur, dass die Geschwindigkeit, die jetzt entfaltet wird, ausreicht, um uns als Menschheit auf den Pfad der Tugend rechtzeitig zurückzubringen. Aber in Bezug auf, was ist ein Impact-Unternehmen, noch ein kleines Schmankerl hatte auch der Herr Pinkwart, unser Wirtschaftsminister in NRW, gesagt, auch Aldi wäre ein Sozialunternehmen, weil es ja günstige Lebensmittel in die Bevölkerung bringt. Und solange wir so einen Spread haben, können wir natürlich tagelang und nächtelang sehr schön über das Thema diskutieren. Wir sind jetzt schon.
Es ist noch viel Aufklärungsarbeit.
Es ist noch viel Aufklärungsarbeit zu tun. Das macht ihr toll, das macht der Ingo toll. Wir haben dich ja auch bei uns im Programm und ich weiß auch, wie du für das Thema brennst. Und das tun wir genauso. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber müssen wir auch gar nicht. Hauptsache, wir gehen in die gleiche Richtung. Wir gehen jetzt schon Richtung Ende und was wir am Ende immer tun mit unseren Gästen, ist sie auf eine Gedankenreise mitzunehmen. Und ich würde gern mit Ingo beginnen wollen. Ingo, stell dir vor, du kommst nach Hause heute Abend und triffst dein 18-jähriges Alter Ego. Ja. Und was würdest du ihm raten? Also erinnere dich nochmal, 18, ja, wilde Zeit im Leben. Was würdest du ihm raten vor dem Hintergrund, was du mittlerweile alles erlebt hast, in welche Richtung sollte er sich orientieren?
Also wenn ich die Möglichkeit hätte, mir selbst zu begegnen, ich würde mir gar nicht so viel verraten von dem, was in meinem Leben alles passieren würde, weil es ist toll, viele Erkenntnisse selbst noch zu treffen. Aber ich würde mir selbst Mut zusprechen, Dinge, die ich gerne machen möchte, auch tatsächlich durchzuführen, durchzuziehen und keine Angst zu haben. Denn das Leben meint es gut mit uns. Und es zeigen sich viele, viele tolle Sachen erst dann, wenn man sie beginnt. Und ich würde also mir selbst, meinem 18-jährigen Ich, dem würde ich sagen, so, mach dein Ding, alles wird gut. Und wag einfach auch einige Dinge zu träumen, auch wenn du glaubst, die sind eine Spur, eine Nummer zu groß. Das wird schon irgendwie funktionieren. Du schaffst das.
Du triffst dein 80-jähriges Alter Ego. Was würde dein 80-jähriges Alter Ego dir raten, Christine?
Sehr gut. Ja, spannend. 80 Jahre, wenn ich 80 Jahre alt bin, jetzt habe ich noch einige Jahrzehnte hin, in denen ich noch viel Impact machen kann. Ich glaube, mein 80-Jahre-Ego würde mir raten, geh weiter auf dem Weg, sei dir bewusst, was dein Herz und was dein Kopf sagt und auch was dein Bauch sagt. Und manchmal stehen die nicht unbedingt in Einklang. Geh weiter in die Richtung, zu überlegen, wo kannst du den größten Impact haben? Und wie können wir das gemeinsam machen? Und versuche, ja, dir treu zu bleiben, aber auch mutig zu sein, manche Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel, meine Eltern waren gar nicht so davon begeistert, dass ich bei Tonic angefangen habe und in Richtung Nachhaltigkeit gegangen bin. Und aber trotzdem, bleib mir weiter treu, würde ich mir sagen, auch die schwierigen Konversationen zu haben und sich auch zu umrunden mit Gleichgesinnten. Das hilft immer wieder, Motivation zu bekommen, um dann die weiteren Kämpfe zu kämpfen, ne? Und dran zu bleiben. Und das auch dann hoffentlich, wenn ich 80 bin, wir ein ganzes Stück weiter sind, als wo wir jetzt sind.
Sie gehen neue Wege im Impact Investing. Christine Siegel von Tonic und Ingo Dahm von Capacura. Die eine betreut ein Netzwerk von hochvermögenden Privatkunden, der andere erschließt Kleinanlegern die Investitionen in Startups, die die Welt besser machen wollen. Sie sind überzeugt, dass Impact und Profit sich ergänzen und die Aussicht auf finanzielle Renditen die Voraussetzung dafür ist, auch soziale, ökologische Renditen erzielen zu können. Der knallharte wirtschaftliche Vorteil, so Ingo Dahm, ist das Mittel zum Zweck, die Zukunft enkelfähig zu machen. Herzlichen Dank, Christine und Ingo, für eure anregenden Einblicke in die Welt des Good Profit.
Herzlichen Dank, Dirk und Oliver. Hat richtig Spaß gemacht, dabei zu sein. Und immer, immer toll mit dir, Ingo.
Danke gleichfalls.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.